Vor 1000 Jahren bauten die gefürchtetsten Krieger der Welt eine scheinbar völlig uneinnehmbare Inselfestung.
Mhm.
Und wenn du heute dorthin fährst, dann steht dieselbe imposante Anlage ziemlich, unbeholfen mitten auf einer trockenen Wiese.
Ja, komplett im Trockenen.
Genau. Und da fragt man sich doch, wo ist das Wasser hin? Um dieses historische Rätsel zu lösen, machen wir heute was Besonderes. Wir passen unsere heutige Analyse mal ein bisschen an.
Finde ich super.
Wir schauen nämlich nicht in irgendein verstaubtes Geschichtsbuch, sondern in das private, absolut sturmerprobte Logbuch einer modernen Segeljacht.
Ah, okay.
Die Aufzeichnungen tragen den Titel Zu den Wikingern 1 und die stammen von einem mehrwöchigen Sommerturn der Yacht Calamy Star.
Quer durch die dänische Inselwelt, richtig.
Richtig, genau. Und wir haben heute echt das Privileg, diese sehr persönlichen Notizen mal gemeinsam zu sezieren. Wir nehmen dich auf diese akustische Entdeckungsreise mit.
Und weißt du, was diese Aufzeichnungen wirklich so faszinierend macht?
Sag's mir.
Es ist die Tatsache, dass sie weit über reine nautische Daten hinausgehen. Also wir finden hier eine extrem detaillierte Dokumentation darüber, wie Menschen mit echten Widerständen umgehen.
Ja, total.
Wenn wir die Ereignisse an Bord der Calamy Star analysieren, dann stoßen wir auf ganz tiefgreifende Mechanismen. Es geht da um das Spannungsfeld zwischen der unbändigen Kraft der Natur,
oh ja,
und unserer modernen Technik und um Landschaften, die sich auf dramatische Weise verändern und letztlich um die Frage, wie radikale technologische Sprünge ganze Gesellschaften umkrempeln.
Wobei wir da eine Sache direkt zu Beginn mal klarstellen müssen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Gerne.
Wenn man so an Segeln denkt, ploppt doch unweigerlich dieses völlig weich gezeichnete Katalogbild auf, oder?
Na klar. Strahlender Sonnenschein.
Genau, man gleitet lautlos in den Sonnenuntergang, das Wasser glitzert, der Shampoo steht kalt auf dem Tisch.
Der Klassiker.
Aber die Realität dieses Logbuchs reißt diese Illusion wirklich in den allerersten Sätzen direkt ein. Bevor du da überhaupt an Wikinger oder Sonnenuntergänge denken kannst, regiert die pure, unromantische Logistik.
Oh ja, der Alltag schlägt zu.
Richtig. Der Start in Heiligenhafen verzögert sich nämlich nicht wegen irgendwelcher dramatischer Gezeiten oder Stürme, sondern, und das finde ich herrlich, weil die Ferienkalender der Enkelkinder noch Verpflichtungen haben.
Ach ehrlich, ja. Yara, Zino und Malu müssen noch zum Ponyhof, ins Fußballtrainingslager und zum Landesjugendblasorchester.
Das ist so ein wunderbarer Kontrast, finde ich. Also zwischen diesem archaischen Ruf des Meeres und dem ganz profanen, modernen Familienkalender.
Total.
Und diese Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Plan und der Realität, die zieht sich ja sofort weiter. Vor allem, wenn wir uns die Vorbereitungen an Bord anschauen. Da gibt es diese absolut bezeichnende Szene mit der Bordtechnik.
Oh, du meinst den Wempe-Chronometer?
Genau den.
Es ist so ein fantastisches Detail im Logbuch. Also der Skipper dokumentiert, wie ein Uhrmacher an Bord versucht, ein neues Uhrwerk in das Gehäuse von diesem alten, traditionellen Chronometer einzubauen.
Mhm.
Und das Ergebnis? Die großen Zeiger wollen physisch einfach nicht in das kleine Gehäuse passen. Es geht einfach nicht.
Das ist halt der klassische Fall von Theorie trifft auf Praxis.
Mhm.
Und das ist im Grunde die perfekte Metapher für die gesamte Navigation auf See.
Wie meinst du das genau?
Naja, man versucht, ein sehr präzises, messbares System auf eine Umgebung anzuwenden, die sich ständig verändert und die oft einfach nicht kooperiert. Das erleben die auf der Calamy Star ja unmittelbar danach, auf dem Wasser.
Stimmt, der Wind schwächelt total.
Genau, das Boot macht mühsame 3 Knoten Fahrt und die Crew muss sich plötzlich entscheiden, wie sie mit diesem massiven Mangel an Energie eigentlich umgeht.
Da beschreibt der Skipper eine Begegnung, die ich wirklich großartig finde.
Die andere Yacht?
Ja, genau. Eine riesige 54 Fuß lange dänische Edeljacht zieht an ihnen vorbei. Mit prallstehenden Segeln und 6 Knoten.
Nicht schlecht.
Der Skipper denkt sich erst so, wie machen die das bei dem bisschen Wind? Kurz darauf frischt der Wind dann etwas auf, die kleine Calamy Star holt auf, sie sind auf gleicher Höhe.
Und dann?
Was macht die Crew der Edeljacht in dem Moment, als sie überholt werden? Sie werfen einfach ihren fetten Motor an und ziehen wieder davon.
Ah, wow.
Unter gesetzten Segeln. Der Skipper nennt das in seinen Notizen sehr liebevoll sarkastisch dänisches Segeln.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass da 2 völlig unterschiedliche Philosophien aufeinanderprallen.
Ja, vollkommen. Die Crew der Kalamaldi Star arbeitet mit dem, was die Natur anbietet. Wenn der Wind schwach ist, ist man eben langsam. Man akzeptiert das.
Mhm.
Die Edeljacht hingegen repräsentiert diesen typisch modernen Drang, Friktion und Widerstand um absolut jeden Preis zu eliminieren.
Koste es, was es wolle. Genau. Wenn die Natur nicht liefert, wird einfach die Maschine zugeschaltet, nur um die Illusion der perfekten Segelfahrt irgendwie aufrechtzuerhalten.
Wobei ich an der Stelle mal ganz kurz den Teufelsadvokaten spielen muss.
Okay, hau raus.
Wenn man sich die nächste Etappe im Logbuch so anschaut,
ja,
da frage ich mich echt ernsthaft, warum die oft der Kalamista nicht auch einfach den Motor auf Anschlag gedreht haben.
Um so schnell wie möglich Land zu gewinnen,
ja,
meinst du?
Exakt. Weil der Wetterumschwung, der da beschrieben wird, ist einfach nur brutal.
Ja, das stimmt.
Vorher in Spotsberg baden sie noch total idyllisch an der Leine hinterm Boot, zahlen super entspannte 210 Kronen für den Liegeplatz, essen noch ihr Anlegelakritzis.
Dieses Lakritzeis, ja.
Genau. Und dann auf dem Weg nach Korsör kippt dieses ganze System komplett. Ein massiver Wolkenbruch, Dauerregen, die Sicht fällt auf, naja, vielleicht so 200 Meter.
Wenn überhaupt.
Und das mitten in einem Gebiet, wo sich drei große Fahrwasser kreuzen. Warum bricht man in so einer Situation nicht einfach ab und flüchtet mit voller Maschinenkraft?
Weil blinde Flucht auf dem offenen Meer schlichtweg lebensmüde ist.
Okay.
Stell dir diese physische Situation mal vor. Du bist auf diesem winzigen Boot eingehüllt in eine graue, undurchdringliche Wand aus Wasser. Du kannst absolut nicht sehen, was drei Bootslängen vor dir passiert.
Ein Albtraum.
Und in diesen drei kreuzenden Fahrwassern bewegen sich Giganten. Also riesige Containerriesen der MSC, Schleppverbände oder die gewaltige Fähre Color Magic.
Oh Gott, ja.
Wenn du da in der Panik einfach blind Gas gibst, riskierst du, direkt unter den Bug von so einem stählernen Hochhaus zu geraten. Das Ding ist mit 20 Knoten unterwegs. Die merken nicht mal, dass sie dich überfahren haben.
Wahnsinn. Das Logbuch beschreibt ja auch, wie verdammt knapp das teilweise war.
Ja, das war wirklich heikel.
Sabine, die Frau des Skippers, muss da wohl im allerletzten Moment einem panisch agierenden Kollisionsgegner ausweichen. Und hier kommt etwas ins Spiel, das sie letztlich alle rettet, nämlich das AIS.
Richtig, das war entscheidend.
Bevor ich das gelesen habe, dachte ich immer, auf Booten schaut man halt einfach auf so ein klassisches Radar, wo so ein grüner Punkt blinkt. Aber das AIS ist etwas völlig anderes, oder?
Komplett anders. Ein herkömmliches Radar sendet Funkwellen aus, die dann von physischen Objekten reflektiert werden.
Okay.
Das ist aber extrem störanfällig. Besonders bei so massiven Starkregen, wie die ihm da hatten. Der Regen kann das Signal komplett dämpfen.
Ah, das heißt, das Radar sieht den Frachter vor lauter Regen nicht mehr.
Genau. Das AS, also das Automatic Identification System, das funktioniert komplett anders. Das ist im Grunde ein lokales, digitales Netzwerk.
Okay.
Jedes Schiff, das damit ausgestattet ist, sendet über UKW-Frequenzen kontinuierlich seine exakten GPS-Daten aus. Also seinen Kurs, seine Geschwindigkeit.
Verstehe.
Auf dem Plotter, also dem Bildschirm der Kalamista, entsteht so quasi ein digitaler Geist der Schiffe um sie herum. Sie sehen da präzise Vektoren, die ihnen anzeigen, wo genau dieser unsichtbare Frachter in 5 Minuten sein wird.
Weißt du, da dringt sich mir echt ein unglaublicher Widerspruch auf.
Welcher?
Naja, man geht doch aufs Meer, um irgendwie eins mit den Elementen zu sein, um dieser krassen, durchdigitalisierten Welt mal zu entfliehen.
Ja, das ist oft die Idee.
Und dann stehst du da, im Ölzeug, im absoluten Vollwaschgang eines Sturms. Und dein Überleben, dein blankes Überleben hängt einzig und allein davon ab, dass du völlig hypnotisiert auf einen winzigen, leuchtenden Bildschirm starrst.
Absolut ironisch, ja.
Die tobende Natur ist da draußen, überall um dich herum. Aber deine Realität, also die echte Wahrheit über Leben und Tod, die findet in dem Moment ausschließlich auf diesem kleinen Pixel-Display statt.
Das ist genau der Punkt, an dem jegliche Romantik kollabiert und reine Notwendigkeit das Ruder übernimmt.
Besser kann man es nicht sagen.
Das zeigt sich im Logbuch ja auch auf eine sehr greifbare Weise an Sabines Ölzeug.
Stimmt, die Jacke.
Genau. Das Material ist, laut Skipper, mehr als volljährig. Und das löst sich in diesem Extremwetter buchstäblich auf. Es hinterlässt überall schwarze Gummispuren auf ihren Armen.
Wahnsinn.
Aber das ist in dem Moment völlig irrelevant. Die einzige Priorität ist, diesen digitalen Vektoren auf dem Bildschirm zu vertrauen und den unsichtbaren Stahlriesen auszuweichen.
Und wer diesen unglaublichen Sturm dann überlebt und sich da erfolgreich nach Korsör kämpft, Der stellt sich dann zwangsläufig die Frage, wie um alles in der Welt haben Menschen diese Gewässer befahren, bevor es leuchtende Bildschirme gab?
Die Wikinger.
Richtig. Das bringt uns direkt zu den Wikingern. Aber statt jetzt einfach so ganz geschmeidig in die Geschichte überzuleiten, zeigt das Logbuch, dass der Weg in die Vergangenheit ein echter physischer Kampf ist.
Oh ja.
Sie beschließen nämlich, die historische Burg Trelleborg zu besuchen. Google Maps sagt, ach nee, knappe Stunde mit dem Fahrrad.
Ja, aber Google Maps berücksichtigt dabei leider nicht die Hardware der Crew, ne?
Exakt. Die haben da keine bequemen E-Bikes, die haben 16 Zoll Klappräder dabei.
Oh je.
Versuch mal, mit Reifen, die kaum größer als ein Pizzateller sind, 15 Kilometer über dänische Landstraßen mit extremem Autoverkehr zu fahren.
Ein Albtraum.
Der Skipper nennt diese Strecke in seinen Notizen eine absolute Zumutung durch die fünischen Alpen. Sie quälen sich da wirklich jeden verdammten Hügel hinauf.
Aber weißt du, diese körperliche Erschöpfung macht das Rätsel, vor dem sie dann am Ende stehen, eigentlich nur noch präsenter.
Ja, total. Sie kommen da an der Trelleborg an, sehen diese 16 rekonstruierten Langhäuser, aber etwas stimmt hier einfach überhaupt nicht.
Die Lage.
Genau. Die Burg liegt einfach komplett im Landesinneren. Wir reden hier von den Wikingern, deren gesamte militärische und wirtschaftliche Macht basierte auf ihren extrem schnellen Langschiffen.
Richtig.
Warum um alles in der Welt bauen die ihre allerwichtigste strategische Festung mitten auf eine knochentrockene Wiese, 3 Kilometer vom großen Belt entfernt? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Nein, aus heutiger Sicht ergibt das null Sinn. Und um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir uns die Geologie genauer ansehen.
Okay, die Landschaft, die die Crew der Calamity Star heute vor sich sieht, das ist einfach nicht die Landschaft der Wikinger. Das Logbuch liefert hier die entscheidende Information.
Welche?
In der Blütezeit der Wikinger, also so zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert, lag der Meeresspiegel in genau dieser Region 1 bis 1,7 Meter höher als heute.
Warte mal, fast 2 Meter Höhenunterschied beim Wasserstand? Ja, enorm, oder?
Das wirft doch die komplette Topographie von jeder Landkarte aus der Zeit völlig über den Haufen.
Völlig. Aber wir müssen kurz erklären, warum das Wasser damals überhaupt höher stand. Es ist nämlich nicht so, dass das Meerwasser einfach irgendwie verschwunden ist.
Okay, was ist es dann?
Es ist das Land, das sich erhoben hat. Wir sprechen hier in der Wissenschaft von der postglazialen Landhebung.
Postglazial, also nach der Eiszeit?
Richtig. Stell dir Skandinavien während der letzten Eiszeit vor. Da lag ein gigantischer, kilometerdicker Eispanzer drauf, der mit einem unvorstellbaren Gewicht auf die Erdkruste drückt.
Mhm.
Das Land wird durch dieses Eis förmlich nach unten gepresst. Stell dir das vor wie eine Matratze, auf die du dich mit vollem Gewicht stellst.
Na, das Bild hilft.
Als das Eis dann schmolz, fiel dieses enorme Gewicht plötzlich weg und seitdem federt die Erdkruste ganz, ganz langsam wieder nach oben zurück. Ein Prozess, der übrigens bis heute andauert.
Das heißt, wir stehen heute dort sprichwörtlich auf einer Matratze, die sich gerade im Zeitlupe wieder entfaltet.
Exakt, so ist es. Und wenn man diese Mechanik versteht, ergibt die Lage der Trelleborg plötzlich perfekten Sinn.
Ah, weil die Wiese damals gar keine Wiese war.
Genau, die Burg lag damals überhaupt nicht im Landesinneren. Sie lag strategisch perfekt auf einer Landzunge, war geschützt von völlig unzugänglichem Sumpfgelände und besaß über einen Binnensee eine direkte, schiffbare Verbindung zum großen Belt.
Wahnsinn.
Arnis an der Schlei, was das Logbuch übrigens auch erwähnt, war damals auch noch eine Insel, was den gigantischen Erfolg des Handelspunkts Heitabu überhaupt erst möglich gemacht hat.
Man muss also wirklich das Wissen, um diese ganzen geologischen Hebelwirkungen nutzen, um historische Entscheidungen überhaupt nachvollziehen zu können.
Absolut. Die Wikinger haben ja nicht gegen die Landschaft gebaut, sondern sie haben ihre Eigenheiten, also diese Sumpfgebiete, die Wasserwege, als natürliche Verteidigungs- und Transportlinien genutzt.
Schlau.
Sehr schlau. Sie passten sich meisterhaft an die gegebenen Umweltbedingungen an.
Und genau an diesem historischen Ort liefert das Logbuch dann eine Szene, die mich beim Lesen extrem zum Schmunzeln gebracht hat.
Du meinst die Fotos?
Ja. Der Skipper sucht dann nach atmosphärischen, ungestellten Fotomotiven für sein Logbuch. Er findet da auch einen dänischen Holzschnitzer, so richtig mit Runentattoos am Lagerfeuer.
Sehr authentisch.
Genau, aber das eigentliche Highlight? Das ist eine muslimische Familie, die in traditionellen oder zumindest historisch angehauchten Wikingergewändern dieses Gelände besucht und super fröhlich für Fotos posiert.
Das ist natürlich ein krasser Bruch mit der Erwartungshaltung des Skippers.
Hier wird's wirklich interessant, finde ich. Weil das ist ein großartiger Bruch. Es zeigt doch so wunderbar, dass Geschichte eben nichts Statisches ist.
Mhm.
Geschichte staubt nicht einfach hinter Glas an einem Museum vor sich hin. Sie ist ein absolut lebendiges Konzept, das von den Menschen adaptiert wird, die im Hier und Jetzt für sich entdecken.
Ja, das stimmt.
Diese Familie baut sich an diesem Nachmittag einfach ihre ganz eigene, persönliche Brücke in die Vergangenheit.
Ein schönes Bild.
Finde ich auch. Und dieser Gedanke der Anpassung, der führt uns jetzt zu dem massivsten Kontrast des gesamten Logbuchs.
Jetzt kommt die Brücke.
Richtig, denn nachdem die Crew die Wikinger und deren harmonische Nutzung der Wasserwege hinter sich lässt, segeln sie buchstäblich in den Schatten eines Bauwerks, das die Natur eben nicht nutzt, sondern sie brutal dominiert.
Du sprichst von der Storebelt-Brücke, also der große Beltbrücke.
Ganz genau.
Ein absolutes Monumentalbauwerk. Die Pylone allein ragen 253 Meter in die Höhe. Das sind die höchsten Bauwerke in ganz Dänemark.
Unglaublich.
Und hier sehen wir wirklich den modernen Ansatz, den wir Menschen heute haben. Wir warten nicht mehr auf günstige Winde oder befahrbare Sümpfe. Nein, wir rammen gewaltige Betonpfeiler tief in den Meeresgrund und zwingen der Geografie einfach unseren eigenen Willen auf.
Und rein wirtschaftlich gesehen war das ja ein gigantischer Erfolg.
Oh ja.
Das Logbuch hält auch fest, dass diese Brücke, die 1998 in Betrieb ging, wegen des massiven Verkehrsaufkommens viele Jahre früher refinanziert war als ursprünglich geplant.
Die Dänen haben daraufhin sogar die Mautgebühren gesenkt, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Richtig. Aber, und das ist der spannende Teil, während der Skipper von seinem kleinen Boot aus auf diese gigantischen Stahl- und Betonmassen blickt, stellt er eine Frage, die den eigentlichen Kern dieses Abschnitts trifft.
Nämlich?
Er fragt sich, was passierte eigentlich mit den Menschen? Also, was passierte mit den tausenden Seeleuten, den Fährleuten, den Hafenarbeitern, deren Existenzen jahrzehntelang daran hingen, Autos und Menschen über diesen Belt zu schiffen?
Das ist wirklich die ungeschriebene Geschichte der modernen Effizienz.
Ja.
Als der Skipper dann später im Stab- und Überfahrtmuseum von Korsør einen Experten namens Leif genau danach fragt, er bekommt einfach keine wirkliche Antwort darauf.
Niemand weiß es.
Genau. Die Brücke wurde eröffnet, das Band durchschnitten und eine gesamte Industrie, eine ganze Lebenswelt löste sich buchstäblich über Nacht in Luft auf.
Also ich musste da sofort an die heutige Zeit denken.
Inwiefern?
Es ist im Grunde das 1990er Jahre äquivalent zu dem, was viele Menschen heute mit der künstlichen Intelligenz befürchten oder sogar schon erleben.
Ah, interessanter Vergleich.
Du bist dein ganzes Leben lang der absolut unverzichtbare Blutkreislauf einer Infrastruktur und an einem einzigen Tag wird ein neues System eingeschaltet, das deine gesamte Berufsgattung einfach komplett obsolet macht.
Ja, das ist hart.
Und das Verrückte ist, das Logbuch zeigt diese Narben in der Stadt Korsør ganz deutlich. Der Skipper findet ein altes Stadtmodell, das Gebäude zeigt, die einem neuen Marinearsenal weichen mussten.
Mhm.
Und dieses historische Modell steht heute eingesperrt hinter einem Stacheldrahtzaun. Die Vergangenheit wird einfach ausgesperrt.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir aber auch, dass Gesellschaften ähnlich wie die Natur eine enorme Regenerationsfähigkeit besitzen.
Wie meinst du das?
Naja, wo alte Strukturen sterben, besiedeln neue das Vakuum. Das Logbuch beschreibt zum Beispiel das sogenannte Kabeldepot nördlich dieser alten Festung.
Ah ja, die Künstler.
Genau. Wo früher raue, schmutzige und laute Marinearbeit verrichtet wurde, haben sich heute Künstler eingerichtet. Die Crew wird dort super freundlich auf Englisch empfangen. Sie schauen sich Töpfereien und moderne Kunstwerke an.
Das Leben geht weiter.
Genau. Die physischen Gebäude sind zwar geblieben, aber ihre Funktion wurde von den Menschen komplett neu erfunden, um einfach dem veränderten Ökosystem der Stadt zu dienen.
Und diese absolute Notwendigkeit zur ständigen Improvisation und Anpassung, die holt die Crew kurz darauf auf dem eigenen Deck wieder ein.
Der Schäkel.
Oh ja. Sie legen ab, der Wind weht richtig stramm aus Nordwest, sie segeln mit bis zu 12 Knoten auf diese gewaltige Brücke zu. Und dann passiert es.
Peng!
An ihrem brandneuen Großsegel, das mal eben schlappe 4000 Euro gekostet hat, reißt plötzlich der Schäkel aus. Ein massives Materialversagen mitten in der Fahrt.
Das ist ein extrem kritischer Moment beim Segeln.
Erklär mal.
Also wenn dieser Schäkel bricht, verliert das Segel am sogenannten Hals, also ganz unten am Mast, sofort seine Spannung.
Okay.
Es fängt wild an zu flattern, man verliert die komplette Kontrolle über das Profil des Segels und damit verlierst du auch den Vortrieb und die Stabilität.
Ich bin ja echt kein Segler. Als ich da im Logbuch las, dass der Skipper das Problem dann einfach mit einer, wie hieß das, Cunningham-Vorrichtung und einem simplen Bensel repariert hat, war ich gedanklich völlig raus.
Verständlich.
Wie um Himmels Willen rettet ein einfaches Stück Schnur ein kaputtes 4000-Euro-Segel im starken Wind?
Hier siegt einfach simples, aber tiefes physikalisches Verständnis über teure Hardware.
Okay, schieß los.
Eine Cunningham ist im Grunde nichts anderes als ein sehr cleverer Flaschenzug. Wenn der eigentliche Hauptbefestigungspunkt, also dieser kaputte Metallschäkel, zerstört ist, nimmt man ein extrem starkes Stück Leine, das nennt man Bensel.
Aha.
Man zieht dieses Bensel durch eine weiter oben liegende Öse im Segel, führt es dann nach unten zum Mast und setzt es über eine Vorrichtung unter extreme Spannung.
Ah, und das zieht das Tuch dann runter.
Exakt. Dadurch zieht man das Segeltuch wieder straff nach unten. Der Skipper ersetzt also ein hochkomplexes, teures Metallteil durch pure Zugkraft und sein Wissen darüber, wie Kräfte wirken. Und zack, das Segel steht wieder perfekt im Wind.
Physik schlägt Panik. Ich liebe das.
Ja, absolut.
Und diese Mentalität, eben nicht stumpf gegen den Widerstand anzukämpfen, sondern ihn schlau für sich zu nutzen, die Gipfel für mich in der Routenänderung, die Sie wenig später vornehmen müssen.
Ach ja, der Weg nach Kalundborg?
Genau. Eigentlich war der feste Plan, strikt nach Kalundborg zu kreuzen. Aber der Wind steht einfach extrem ungünstig. Sie kommen kaum voran.
Und was machen viele in der Situation?
Naja, frustriert Omunkor anwerfen und auf Biegen und Brechen das Ziel erzwingen, oder? Aber das machen sie eben nicht. Sie ändern den Kurs. Sie lassen den ursprünglichen Plan einfach los und lassen sich vom Wind in den Hafen von Reersö auf der Insel Seeland treiben.
Und weißt du, was diesen spezifischen Moment so tiefgründig macht?
Die Vorgeschichte.
Genau. Die Vorgeschichte dieses Ortes. Reersö ist für die Crew nämlich kein zufälliger, beliebiger Fleck auf der Landkarte.
Nein, überhaupt nicht. Sie verbinden damit eine sehr, sehr persönliche Erinnerung.
Mhm.
2010 haben sie in genau diesem Hafen ihren Freund Peter kennengelernt. Der hat sie damals wohl vom Steg aus vor einer gefährlichen Untiefe gewarnt.
Ja.
Peter wurde danach ein enger Freund, ist Teile ihrer Ostseerunde mitgesegelt und ist dann leider viel zu früh verstorben.
Traurig.
Ja. Und jetzt sitzen sie in Reersö, in dem Hafen, den sie an diesem Tag eigentlich gar nicht anlaufen wollten. Sie sitzen da auf einer Bank am Strand, hören Otis Redding aus den kleinen Lautsprechern und lesen ein Buch von Axel Hacke über Heiterkeit in schwierigen Zeiten.
Ein wunderschöner Moment.
Sie erinnern sich einfach an Peter. Und ich denke mir, wären sie stur, mit Motor, bei ihrem ursprünglichen Plan geblieben, hätten sie diesen tiefen, friedvollen Moment der Verbundenheit an diesem Tag niemals erlebt.
Das ist für mich die ultimative Lektion dieses ganzen Logbuchs. Wer auf dem Meer, und das gilt ja auch fürs Leben, jeden Widerstand als persönlichen Angriff wertet und versucht, ihn mit Gewalt zu überwinden, der wird letztlich brechen.
Wahr.
Segeln bedeutet eben nicht, den perfekten Kurs zu erzwingen. Es bedeutet, die Friktion, den Wind, das völlig unvorhersehbare Wetter zu lesen und die Segel so zu stellen, dass man diese Energie irgendwie nutzt.
Richtig.
Und manchmal bringt dich der Gegenwind eben in einen Hafen, der viel wertvoller ist als das Ziel, das du ursprünglich mal großspurig in deine Karte gezeichnet hattest.
Wow. Wenn wir all diese ganzen losen Fäden mal zusammenziehen, dann wird sehr klar, warum wir heute ausgerechnet diese privaten Notizen durchleuchtet haben.
Ja, absolut.
Wir haben eine chaotische Enkelkinderlogistik gesehen, die den archaischen Aufbruch verzögert. Wir haben verstanden, dass das rettende AIS nicht einfach nur ein simples Radar ist, sondern ein digitales Netz aus Positionsdaten, das in der Dunkelheit eines Sturms echte Leben rettet.
Mhm.
Wir haben gelernt, wie sich eine meterdicke Eisdecke auf die Erdkruste auswirkte und warum die mächtige Wikingerburg Trelleborg heute eben nicht mehr am Wasser liegt.
Das war spannend, ja.
Wir haben gesehen, wie Megabrücken nicht nur Fahrwege verkürzen, sondern ganze Ökosysteme von Fährarbeitern auslöschen, ziemlich ähnlich wie moderne Technologien heute unsere eigenen Arbeitswelten verändern. Und wir haben gesehen, wie ein simples Bensel ein gebrochenes Hightech-Segel reparieren kann.
Es ist im Grunde ein komplettes Kompendium der menschlichen Anpassungsfähigkeit.
Und genau deshalb ist dieses Logbuch für dich, der uns gerade zuhört, so unheimlich relevant, auch wenn du in deinem ganzen Leben noch nie einen Fuß auf ein Segelboot gesetzt hast.
Absolut.
Dein Alltag ist doch auch geprägt von Friktion. Ein wichtiges Projekt scheitert, eine Software stürzt ab, eine Lebensplanung reißt plötzlich wie ein überlasteter Schäkel.
Ja, das kennen wir alle.
Die Frage, die uns die Kalamist darstellt, ist eigentlich: Versuchst du krampfhaft den kaputten Plan mit purer Gewalt weiterzufahren oder nimmst du ein metaphorisches Benzel, baust dir eine provisorische Cunningham und lässt dich vom Wind dorthin treiben, wo du vielleicht ganz unverhofft die Heiterkeit in schwierigen Zeiten findest?
Das ist ein wirklich starker Gedanke. Aber bevor wir unsere heutige Analyse beenden, möchte ich dir noch eine letzte Perspektive zum Nachdenken mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin lange darüber gesprochen, wie ein um 1,5 Meter höherer Meeresspiegel die gesamte strategische Lage der Wikingerburg Trelleborg damals definiert hat.
Ja.
Heute bauen wir monumentale Giganten wie diese 253 Meter hohe Stolbeltbrücke und das im festen Glauben, unsere Umwelt damit endgültig besiegt zu haben.
Mhm.
Aber überleg dir mal, diese postglaziale Landhebung, die geht ja immer weiter. Gleichzeitig verändert der Klimawandel unsere Ozeane massiv.
Oh ja.
Wenn der Meeresspiegel in den nächsten 1000 Jahren um weitere 1,5 Meter steigt oder das Land sich vielleicht drastisch weiter anhebt, wie werden die Archäologen der Zukunft dann auf unsere gewaltigen Brücken blicken?
Krass.
Werden diese massiven Betonpfeiler nutzlos tief im Wasser stehen? Oder werden sie als knochentrockene Ruinen weit im Landesinneren ragen? Was wird das historische Rätsel sein, das diese Forscher lösen müssen, wenn sie auf unser heutiges Trelleborg schauen?
Was für ein unfassbares Bild. Stell dir mal vor, ein Historiker in 1000 Jahren findet dieses kleine handgeschriebene Logbuch der Kalamista und liest darin von unserem Kampf mit dem Wind, der Technik und dem ständigen Vergehen der Zeit. Was diese Notizen dann wohl über uns erzählen?